60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Maria Sorik vom Ukrainischen Institut. Wir sprechen heute über eine Künstlerin, die vielleicht dem einen oder anderen als Französin bekannt ist und was vielleicht die wenigsten wissen, dass sie ukrainischer Herkunft ist. Es geht um Sonja Delaunay. Und wir haben gleich am Anfang unseres Gespräches ein wirklich fantastisches Bild ausgesucht. Und du hast mir im Vorgespräch erklärt, dass es Teil einer Serie ist. Es sieht sehr expressiv aus.
Ja, das ist eine Serie der weiblichen Porträts. Die Serie kann man unter den Namen, wenn man googelt, kann man das einfach eingeben, Finnish Woman. Und dann sehen wir verschiedene Frauen, verschiedenes Alters. Es gibt ein Porträt eines Mädchens, eine junge Frau. Das Bild, das wir gerade uns anschauen, das ist ein sehr schönes Bild einer, ich würde sagen sogar Teenagerin. Das heißt Yellow Nude oder Nude in Yellow. Und zu dieser Serie gehören noch zwei Porträts schon älteren Frauen. Also wir haben ein sehr schönes Porträt einer Frau, ich würde sagen Mitte 40. Und die sind alle rund um 1907, 1908 entstanden, als Sonja schon das Russische Reich damals verlassen hat und in Europa studiert hat. Sie hat auch teilweise in Karlsruhe studiert. Und da sehen wir den Einfluss von vor allem Fauvismus. Also das sind sehr gesättigte Farben und in diesen Porträts sehen wir auch experimentieren mit diesen Frauen, zum Beispiel bei dem Bild, das wir sehen. Wir sehen also mir zuliebe blau und gelb im Körper dieser Frau. Bei anderen Porträts sehen wir auch sehr unerwartete, ungewöhnliche Farben. Und das kennzeichnet diese frühere Phase vom Schaffen von Sonja Delaunay, bevor sie zum Kubismus und weiter zu eher zu diesen Formen gefunden hat.
Also sie hat auch wieder den Weg in die internationale Kunst gefunden aus der Ukraine. Was ich an dem Bild noch spannend finde, das Mädchen oder die junge Frau liegt auf einem Kissen, auf einem Sofa. Im Hintergrund sind fast schon Wandteppiche zu sehen. Aber diese Formen, die erinnern mich schon an ukrainische Volkskunst. Stimmt das?
Voll. Wenn ich dieses Bild anschaue, da sehe ich gleich so ein typisches Haus, so Dorfhaus irgendwo in Karpaten. Ich glaube, es wird meinen Landsgenossen und Genossinnen genauso gehen beim Anblick dieses Bildes. Also das, was wir im Hintergrund sehen, also bei meiner Mama kann man diese Teppiche noch finden. In einem, wie ich schon erwähnt habe, in diesem kleinen Haus in Karpaten hängen solche Teppiche auf der Wand. Die werden also einfach so gewoben. Aber auch dieses Kissen, muss ich sagen, das sieht auch für mich sehr nach einem ukrainischen Haus. Und Sonja Delaunay ist in der Ukraine geboren. Es ist auch tatsächlich ein bisschen ein Phantom und noch so ein historisches Geheimnis, wo genau sie geboren ist. Da streiten sich auch die Wissenschaftler und die Historiker und die sich mit ihrem Schaffen beschäftigen. Aber auf jeden Fall hat sie in ihrer Biografie mehrmals erwähnt, dass diese Farben, die sie da als Mädchen miterlebt hat, ihr Schaffen, ihr Stil sehr beeinflusst haben. Und das sieht man an diesem Bild.
Sie hat das Bild, wenn ich richtig gerechnet habe, im Alter von 23 Jahren gemalt. Aber jetzt muss man noch einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade gesagt, sie ist in der Ukraine geboren, und zwar 1885. Damals war die Ukraine Teil des russischen Zarenreiches.
Genau. Bei ihrem Geburtsort besteht, wie ich schon erwähnte, nach wie vor ein Streit oder Unwissen, wo genau sie geboren ist. Sie hat auch selbst auch nicht viel dazu gesagt, ehrlich gesagt, in ihrer Biografie. Erwähnt sie, dass sie in einem kleinen Ort namens Gradisk geboren ist. Beziehungsweise sie erwähnt nicht, dass sie geboren ist, sondern ihr Vater hat da gearbeitet. Und da muss man wissen, Sonja Delaunay ist nicht als Sonja Delaunay geboren, sondern als Sarah Stern. Also sie hat jüdische Herkunft und die ist in einer Familie von armen Juden damals in der Ukraine geboren. Aber mit 5 Jahren wurde sie von dem Onkel adoptiert und ist nach St. Petersburg Petersburg gegangen. Und da ist sie zu Sonja Terk geworden und dann viel später schon zu Sonja Delaunay, als sie den Robert Delaunay geheiratet hat. Aber mit diesem Geburtsort ist es so, wenn man Sonja Delaunay googelt, nicht wundern, überall werdet ihr verschiedene, unterschiedliche Angaben finden. Mal ist dieses Ort in Poltava-Gebiet, mal ist es in Odessa-Gebiet, mal ist es wo ganz anders. Mal kann man ehrlich gesagt auch dieses Ort gar nicht finden auf der Landkarte von der Ukraine. Und da, also die Leute, die sich mit der, also mit Sonja Delaunay beschäftigen, die haben versucht, mehrmals irgendwie so eine, so deduktiv, also nachzuforschen, wo sie geboren ist. Und erst steht, dass sie eigentlich vielleicht auch einfach in Odessa geboren ist. Aber als kleines Kind, also sie hatte diese Erinnerungen an ihre Kindheit und an ihre Familie nicht so genau, was auch verständlich ist. Ja, sie hat auch dann als erwachsene Person nicht mal so viel Zeit in der Ukraine verbracht. Und es könnte einfach sein, dass sie vielleicht auch das so ausgedacht hat, dass dieses Ort mal Gradzisk gehissen hat. Genau.
Du hast schon gerade erwähnt, dass sie ihre Jugend dann in St. Petersburg verbracht hat und dort bei einem Adoptivonkel, wenn ich dich richtig verstanden habe, aufgewachsen ist.
Genau, und dieser Adoptivonkel war ein ziemlich wohlständiger Rechtsanwalt in St. Petersburg. Das heißt, Sonja, also ich meine St. Petersburg Anfang des 20. Jahrhunderts in Russischem Reich war sowieso eine Metropole damals, worunter auch ehrlich gesagt auch die Ukraine gelitten hat, weil alle Künstler, die irgendwelche Begabung hatten oder sich weiterentwickeln wollten, das war so, wie es oft in Imperien ist, man musste irgendwie in diese Metropole gehen, weil man da mehr Möglichkeiten hatte, als man zum Beispiel in der Ukraine das hatte. Aber okay, bei Sonja Delaunay ist es anders. Verliefen die, genau, die wurde adoptiert. Und da hat sie natürlich eine sehr ausgelesene, sehr feine Ausbildung genossen. Das waren meistens Privatunterrichte. Und da war auch Privatkunstunterricht. Und natürlich, weil auch die Familie den Wohlstand genossen hat, hatte sie auch Möglichkeit, nach Europa zu gehen und da ihr Studium, Kunststudium anzufangen. Und die ist nicht nach irgendwo gegangen, sondern nach Paris gleich und da an der Kunstakademie La Palette dann ihr Kunststudium angefangen.
Sie hat dort studiert und hat dann auch mit verschiedenen Kunstrichtungen experimentiert.
Ja, das kann ich mir auch so vorstellen. Und ich glaube, wenn man so das Schaffen, das Werk von Sonja Delaunay anschaut, ich glaube, sie war auch unglaublich sehr breit interessierte Frau. Sie hat mit unterschiedlichsten dann weiter in ihrem Leben mit unterschiedlichsten Kunstformen gearbeitet. Aber angefangen hat sie tatsächlich mit diesen Strömungen der Avantgarde. Das war mit Expressionismus angefangen, dann Infavismus und dann zunehmend Richtung Kubismus hat sie sich bewegt. Und da hatte sie eine entscheidende Begegnung in ihrem Leben, aber darüber sprechen wir später.
Ach, erzähl doch mal, was war die entscheidende Begegnung?
Also wir kennen Sonja Delaunay in Paar mit ihrem Mann Robert Delaunay, aber davor gab es tatsächlich eine andere Heirat. Sie hat einen deutschen Galeristen geheiratet, Wilhelm Ude, und die hatten auch eine üppige Hochzeit in London gefeiert. Und wie es im Leben so oft ist, tatsächlich durch ihren Mann, durch ihren Ehemann hat sie, sagen wir, Liebe ihres Lebens kennengelernt. Und ein Jahr später ließ sie sich scheiden, weil sie Robert Delaunay, den französischen Künstler, kennengelernt hat. Und zusammen haben sie von Kubismus dann zu der Kunstrichtung gefunden, die sie dann auch gegründet hat, nämlich Ophismus, wenn ich mich nicht irre, wie das auf Deutsch ausgesprochen ist.
Ich glaube, ganz wunderbar, vielleicht Orphismus, aber das klingt fast genauso wie bei dir. Naja, Romantik und Kunst und Paris, also besser kann es ja gar nicht kommen. Und ihre Wurzeln hat sie dabei aber nie vergessen. Das sieht man auch in dieser finnischen Serie, finde ich, ganz gut, weil sie so eine kräftigen Farben verwendet.
Ja, das haben wir vielleicht in einer anderen Folge von dir über Malevich. Da weiß ich, da spricht man auch darüber, wie eigentlich diese Kindheit auf ukrainischem Dorf, diese Farben, diese Sättigung, diese Formen, auch Malevichs Kunst und natürlich Avantgarde ukrainische Avantgarde auch beeinflusst hat. Also teilweise Avantgarde bei diesen Künstlern hatte ihren Ursprung auch in diesem ukrainischen Dorf, ja, wie auch bei Alexandra Exter und auch bei Sonia Delaunay. Genau, das sind diese Formen, Farben, mit denen sie sehr intensiv gearbeitet hat. Und dann bei Orphismus ging es genau um diese Betonung von Formen durch die Farben und durch die Farbdynamik. Und das war so ein bisschen so eine andere Ausprägung von Kubismus. Natürlich ist es vielleicht so ein bisschen zu weit gedacht und Spekulation, aber da könnte man natürlich sich denken, dass die Sarah Stern, also diese kleines jüdisches Mädchen, das rund um Odessa geboren ist oder in Odessa geboren ist, auch da teilweise ihre Inspiration genommen hat.
Sie hat dann viel auch mit Farben, mit Farbtheorie und mit Formen experimentiert. Aber der eine oder andere kennt vielleicht auch Sonia Delaunay aus der Mode. Und wir haben ein Zeitschriftencover der Vogue, also eine führende Modezeitschrift, die man heute noch kennt. Und da ist auch ein Werk von ihr zu sehen. Wann kam sie oder wie kam sie zur Mode?
Das passierte wahrscheinlich durch ein bisschen Flucht, also mit dem Ersten Weltkrieg müsste sie und Robert Frankreich verlassen und die sind erst nach Spanien gefahren und dann später nach Portugal. Und da, wie es oft so war in dieser Zeit oder allgemein, das kennt man auch jetzt mit den Kriegszuständen, viele Künstler entweder verlassen ihr Land und finden so dieses Exil und da entstehen natürlich neue künstlerische Communities und Zusammenarbeiten. Und da in diesem, nennen wir das Exil, ja, in diesem portugiesischen, spanischen Exil, da lernen sie auch andere Künstler, teilweise auch Choreografen und Balletttänzer, wie zum Beispiel Diaghilev oder sie hat auch den Komponisten Stravinsky auch da getroffen. Und da entsteht eine Zusammenarbeit für das Ballett und für die Theaterstücke von Diaghilev. Und da entwirft Sonia Delaunay die Kostüme für das, zum Beispiel für das Ballett Cleopatra. Und fängt an, ja, mit Kostümen und Mode zu arbeiten. Und wenn wir zurück an das Cover von Vogue denken, genau, das ist noch diese Zeit, wo Vogue-Cover, jetzt wenn wir an Vogue-Cover denken, dann sehen wir gleich so eine Fashion-Foto, ja, von einer retuschierten Frau, obwohl vielleicht jetzt schon nicht mehr, aber sehr lange waren die Covers von Vogue eigentlich so, das war Grafikkunst. Und da sehen wir auch an diesem Grafik wiederum, wenn ich dieses Bild anschaue und dass wir sehen eine Frau, die sieht ein bisschen so wie eine Winterprinzessin, würde ich sagen. Vielleicht die von Hans Christian Andersen, die Schneekönigin, die konnte, also so eine Glamour-Schneekönigin konnte auch so aussehen. Und sie trägt ein Kostüm bzw. ein Kleid und man hat das Gefühl, dass es gestrickt. Oder vielleicht auch, oh Gott, wir denken.
Gewebt.
Gewebt, ja, genau. Oder gewebt. Und da sind wir wieder in dieser Tradition. Wir hatten dieses Teppich bei dieser Serie von Nude in Yellow. Genau. Und diese Motive, dieses Muster, das ich da sehe, das erinnert mich wiederum sehr an die Muster, an die gestrickte Blusen, Nationaltrachten aus der Ukraine. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen wie ein normales Winterpulle, aber gleichzeitig auch sieht man wieder diese Assoziation mit der ukrainischen Kunst, also Volkskunst.
Ich finde das Cover unglaublich modern, weil sie lehnt da sehr lässig diese Figur an einem überdimensionierten Wagen. Sie hat auch so eine Autofahrerkappe auf, wie man die in den 20er Jahren getragen hat. Und du hast es schon erwähnt, dieses Kleid hat diese typischen Farben, wie ich so ukrainische Trachten, glaube ich, auch schon mal gesehen habe. Das obere Drittel mit sehr vielen Zacken, dann kommt ein weißer Teil, der fast bis zu den Knien reicht und ganz unten geht es dann nochmal weiter mit diesen Farben, die von oben aufgenommen wurden. Ich finde dieses gezeichnete Cover, ich verlinke das auch mal in den Folgenotizen, ganz wunderbar, im Gegensatz zu manch heutigen Zeitschriftencover. Und hat sie dann mit Mode weitergemacht?
Ja, sie hat auf jeden Fall weitergemacht und weiter experimentiert. Also sie hat mit der Kleidung gearbeitet, aber sie hat auch zum Beispiel Sie hat auch angefangen, so mit Glas und Keramik zu arbeiten. Und dann, als sie zurück in Paris war und in Frankreich, hat sie, wie ich schon erwähnte, mit ganz verschiedenen anderen auch Formen und Kunstformen gearbeitet. Also bei dieser Frau fragt man wirklich sich, was sie nicht gemacht hat.
Also heute würde man sagen, sie hat eine Karriere als Designerin begonnen. Hat sie dann ja auch Kollektionen gemacht?
Kann man sagen auch. Also man findet auch jetzt ganz viele Kleidungsstücke, die von Sonia Delaunay beeinflusst sind. Ich würde nicht sagen, dass sie so Kollektionen gemacht hat. Ich glaube, das war nach wie vor, wir kennen das, es gibt Prêt-à-porter und es gibt Haute Couture. Ich glaube, in ihrem Fall war das auf jeden Fall Haute Couture, weil sie hat das nach wie vor, diese Kleidungsstücke, also Kunstobjekte angeschaut. Und dann hat sie eher so bei den Ausstellungen, so, also mit Textildesign oder so mit dekorativer Kunst, da hat sie sich beteiligt und dann auch mit verschiedenen Mustern für die Stoffe, für Stoffdesign. Also wenn wir jetzt an die Mode denken, dann denken wir uns, das war vielleicht etwas, was man so gleich anziehen konnte oder sie war dann Designerin. Ich würde sagen, sie hat nach wie vor als Künstlerin gearbeitet mit Stoffen und sie war die Person, die dann vielleicht die Mode und dann die tatsächlich die Kleidungsstücke, die man anziehen kann, beeinflusst. Die war eine Modedesignerin, die hat auch zum Beispiel also mit einem Warenhaus in Amsterdam, Metz & Co. gearbeitet. Ja. Sie hat diese Stoffdesigns für dieses Unternehmen entwickelt. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine Kollektion war, die dann irgendwie in einen Laden kam und dann könnte man das da kaufen.
Dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg, Frankreich wurde überfallen. Wie hat sie diese Zeit überlebt und erlebt?
Da ist tatsächlich nicht so viele Informationen zu dieser Periode in ihrem Leben. Sie hat wie viele Paris verlassen und sie hat diese Zeit hauptsächlich in Südfrankreich verbracht. Ich glaube, ihre höchste Zeit, also alles, wie sie sich künstlerisch noch nicht verwirklichen, ich meine experimentieren konnte, das ist tatsächlich in dieser Zeit der Avantgarde, also von 1910 bis ungefähr 1930, 1935 passiert. Daher würde ich sagen, das war für ihr eher eine ruhige Zeit während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie wieder nach Paris gegangen.
Hat sie eigentlich jemals eine große Ausstellung gehabt? Hat sie ihre Werke irgendwo mal veröffentlicht oder ist das erst nach ihrem Tod praktisch bei Entdeckung ihres Nachlasses passiert?
Sie ist eine der Künstlerinnen, die Glück, ich glaube es ist Glück, hatten eigentlich bei ihrer Lebzeit noch von ihren Zeitgenossen sehr, sehr geschätzt zu werden. Und da sehen wir daran, dass sie als erste Künstlerin überhaupt eine Ausstellung in Louvre hatte. Sie hat auch die Auszeichnung des französischen Ehrenlegions gekriegt. Sie wurde von Frankreich sehr geschätzt und sehr gefeiert.
Du hast uns erklärt oder mir erklärt, dass sie adoptiert worden ist. Dann ist sie in Paris sehr erfolgreich gewesen. Gibt es Informationen? Weiß man, was mit ihren Eltern, mit ihrer Verwandtschaft in der Ukraine passiert ist?
Mit den Eltern sehr, sehr wenig. Die Forscher, die sich mit der Sonia Delaunay beschäftigen, einen davon ist zum Beispiel der Yevheni Demenok. Der hat nachgeforscht, wo tatsächlich Sonia Delaunay geboren ist, also diese Geschichte mit Gradzisk, die ich am Anfang erzählt habe. Und der hat die Anfragen bei den Archiven in Poltawa in der Ukraine und auch in Odessa gestellt. Und da müsste er feststellen, dass ganz viele Archivmaterialien über das Leben von Juden und Jüdinnen in der Ukraine vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Krieges und während der Besatzung der Nationalsozialisten einfach vernichtet worden sind. Und das ist ein großer Verlust, weil das jüdische Leben hat das ukrainische Leben auch natürlich sehr, sehr ausgemacht. Wir haben bis jetzt ganz viele auch so, also die Judenstraßen gibt es nicht nur in Deutschland, es gibt auch bei mir zum Beispiel in meiner Heimatstadt in Lviv gibt es auch eine Judenstraße oder ganz viele Erinnerungen an eine florierende jüdische Kultur in der Ukraine. Also das wurde alles vernichtet. Ich muss aber sagen, das nationalsozialistische Regime war nicht das einzige Regime, das den Juden sehr feindlich gegenüber war, wenn man das so euphemistisch ausdrücken will. Die Sowjetunion hatten auch nicht so viele Sympathien mit dieser Bevölkerungsgruppe. Und zum Beispiel, wie wir wissen, auch der Bruder Solomon Stern von Sonja Delaunay, der ist leider in einem sowjetischen Gulag, Solovki-Archipel, da wurde er inhaftiert. Das ist so ein Schicksal von einem Menschen. Ich glaube, Sonja Delaunay hatte wahrscheinlich einfach wirklich Glück in ihrem Leben. Sie ist erstmal in dieses erhabene Familie gegangen, ja, in St. Petersburg. Und dann hat sie einfach früh genug das Russische Reich verlassen und dann ist sie einfach in Europa geblieben. Zum Beispiel, wie wir auch wissen, Malevich hat auch versucht, Russische Reich zu verlassen, konnte aber nicht, weil er schon von dem sowjetischen Regime so unter der Kontrolle war und eigentlich so beobachtet wurde. Also da hatte sie einfach ein gutes Schicksal tatsächlich.
Die Freiheit in Europa ist auch Thema eines Werkes, was wir jetzt noch vor uns haben. Es ist sehr abstrakt und besteht aus mehreren Kreisen. Und wir haben uns vorher, glaube ich, schon über den Namen ein wenig in der Aussprache geübt. Ich versuch's mal und dann kannst du mich verbessern. Coccinelle.
Ich glaube, ich kann es nicht besser. Da hat man, wenn man Französisch nicht gelernt hat in der Schule, also ich persönlich habe immer struggled damit, aber ich glaube, Coccinelle, das klingt wunderbar einfach. Genau, das ist ein sehr abstraktes Bild, das wir da sehen. Da kommen wir, also wir haben immer wieder im Laufe dieser Folge den Namen Orphismus erwähnt und dieses Bild, wenn ich das anschaue, das ist auf jeden Fall für mich diese Idee von Orphismus. Wir haben eine Dynamik, die durch die verschiedenen Farben, durch ihr Charakter dieses Farben in verschiedenen Formen auch so zum Ausdruck kommen. Wir haben auch wiederum Blau-Gelb und dieses Bild ist irgendwann auf der Briefmarke abgebildet wurde und ich glaube, das ist so wie eine Krönung des ganzen Schaffens von Sonja Delaunay. Ich glaube, wenn dein Bild auf einer Briefmarke kommt, dann ist es, dann hast du es geschafft in diesem Leben. Und du hast so schön Europa und Freiheit erwähnt. Der hat auf jeden Fall einen sehr europäischen Bezug. Diese Briefmarke kam zum 100. Jahrestag von Antanta. Also auf Ukrainisch sagen wir Antanta und Entente Cordial zwischen. Das war ein Abkommen zwischen England und Frankreich. Und da haben sich die Franzosen für dieses Motiv von Sonja Delaunay entschieden. Und mich persönlich erinnert noch diese runde Form, die wir da sehen. Ich sehe da ein bisschen auch so, wenn ich mir erlaube, so eine persönliche Deutung. Ich sehe sehr viel Spiel mit Sonne, die irgendwie entweder so ein Sonnenuntergang oder so ein Sonnenaufgang und Wasser und Spiegelung in Wasser. Und die Sonne war auf jeden Fall auch ein Motiv im Leben von Sonja Delaunay. Und ihre Biografie, ihre Autobiografie heißt auch Wir folgen der Sonne.
Also wenn man als Künstlerin und Künstler unsterblich werden möchte, muss man auf eine Briefmarke oder vielleicht noch in den Louvre. Vielen Dank.
Vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch und ich habe auch wieder sehr viel gelernt über eine Künstlerin, die mir bis dahin ja eigentlich nicht so gegenwärtig war. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.